SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Zu dieser Sendung begrüßt Sie Kerstin Gebel sehr herzlich und ich freue mich auf die nächsten beiden Stunden mit Rebecca Maurer als Gast. Sie gehört zu den Spezialistinnen für historische Tasteninstrumente, das beweist sie als Solistin, als Continuo-Spielerin, Musikwissenschaftlerin und Pädagogin und sie musiziert mit namhaften Musikern, Dirigenten und Orchestern. Und Rebecca, Sie haben eben eine brandaktuelle CD eingespielt mit dem Titel Joseph Haydn and His London Disciples. Und das heißt auf Deutsch Joseph Haydn und seine Londoner Schüler, so könnte man es übersetzen. Nun wissen wir, dass Haydn ganz viele Jahre in Esterházy in Anstellung war beim Fürsten. Nun ist er in die Welt hinausgegangen, aber dass er dort so erfolgreich werden würde, ich glaube, das war nicht unbedingt abzusehen, oder?
Gut, es war vielleicht insofern abzusehen, als Haydn ja in London schon sehr bekannt war, seine Werke sehr bekannt waren und man auch wirklich Jahrzehnte zuvor versucht hat, ihn auf die Insel zu locken. Man wollte ihn sogar entführen. Also es gab tatsächlich wohl auch einen Aufruf in der Zeitung, ob es nicht mutige junge Männer geben würde, die den großen Maestro aus der vermeintlichen Einöde entführen könnte, um ihn auf die Insel zu bringen.
Das war der erste Satz aus der C-Dur-Sonate, Hoboken 1650, von Joseph Haydn mit Rebecca Maurer am Fortepiano oder auch Hammerklavier genannt. Rebecca, was ist da der Unterschied? Welche Form ist gebräuchlicher?
Also ein Unterschied ist es, gibt's keinen, sondern Fortepiano ist im Prinzip eigentlich jetzt hier gebraucht als international verständliche Bezeichnung oder gebräuchliche Bezeichnung für das historische Instrument. Also ich habe jetzt hier auch auf meiner CD auch Fortepiano genannt, obwohl Broadwoods, das war ein Broadwood-Flügel, den wir gerade gehört haben, tatsächlich in England als Piano Forte, Grand Piano Fortes genannt worden sind. Also Piano Forte, Fortepiano, das wurde im 18. Jahrhundert auch wild gemixt. Heutzutage, wie gesagt, als Bezeichnung für das historische Instrument.
Diese Haydn-Sonate ist auf Ihrer brandneuen CD. Die ist vor gut einer Woche beim Label Genuin erschienen und es gibt schon eine große Resonanz in der Presse. Es gibt schon sehr gute Besprechungen. Wie ist das, wenn man sich so lange mit einem Thema beschäftigt? Wartet man darauf? Wie wird die CD besprochen?
Ja, gebe ich ganz offen zu und man freut sich natürlich unheimlich. Vor allem auch, wenn das ganze Konzept auch verstanden wird. Und es steht ja auch hier ein Konzept dahinter, wie bei allen meinen CDs. Insofern ist es natürlich unheimlich schön. Ich freue mich auch immer sehr, wenn die Rezensenten auch tatsächlich das Booklet auch mal lesen. Ja, also nicht nur hören, sondern mir kommt es eben sehr darauf an, dass man versteht, warum ich die Stücke so ausgewählt habe und nicht anders. Also dass es nicht nur the best of Rebecca Maurer ist oder sowas, sondern dass wirklich ein roter Faden dahinter steckt, der durch diese ganze CD hindurch verfolgt wird. Ja, der ganzen CD auch, wie gesagt, ein Konzept zugrunde liegt.
Das liegt sicher ein paar Jahre zurück. Wann fängt man denn dann an mit so einer CD?
Die Keimzelle dieser CD geht eigentlich auf das Jahr 2008 zurück, kann man sagen. Insofern, als meine Freundin und Musikwissenschaftskollegin Dr. Mikaela Padmanabhan, mit der ich seit langer Zeit zusammenarbeite, wir haben uns im Studium kennengelernt, im Jahr 2008 bei Recherchen in der British Library auf Werke von Thomas Haig und Christian Ignatius Latrobe gestoßen war. Und sie mir diese Werke gezeigt hat und wir dann eigentlich ziemlich bald entschieden haben, dass wir diese Musik der Öffentlichkeit nicht vorenthalten sollten.
Ja, nun haben wir gerade eine Haydn-Sonate gehört und Sie haben gerade zwei andere Namen genannt. Wie hängen die zusammen?
Ja, die beiden waren Schüler Haydns, also zumindest von Thomas Haig, da weiß man es ziemlich genau. Und La Trobe war ein großer Fan Haydns, das auf jeden Fall, hat seine Werke studiert. Also Stabat Mater zum Beispiel, sagt er von sich selber, hat seinen Geschmack geformt. Und man wird es dann auch später auch sehr schön sehen. Wir haben auch einen Ausschnitt aus einer La Trobe-Sonate auch hier im Programm, wo man sehr schön sehen kann, wie La Trobe von Haydn beeinflusst worden ist.
So, jetzt haben Sie ein Wort angesprochen, einen Broadwood-Flügel. Was ist denn das denn für ein Instrument?
Es gibt mittlerweile einige Aufnahmen auf Broadwood-Instrumenten, sei es jetzt in Kopie oder im Original. Ich habe das große Glück, dass ich hier auf einem fantastischen Original aus dem Jahr 1816 spielen durfte. Sie kennen wahrscheinlich eher Begriffe wie Anton Walter, Johann Andreas Stein. Das sind wahrscheinlich eher die Instrumente, die Ihnen jetzt hier auch beim Radio vielleicht eher unterkommen, auf der Konzertbühne auch. Broadwood-Flügel gibt es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele, die wirklich gut klingen, zumindest meiner Erfahrung nach. Ich habe hier ein unglaubliches Glück gehabt, dass ich hier ein solches Instrument in Salzburg gefunden habe, in der Sammlung des Geigers Thomas Albertus Irnberger. Und ich muss sagen, sowas habe ich noch nie entdeckt und noch nie erlebt. Ja, es ist ein englisches Klavier, das sich sehr unterscheidet vom Wiener Instrument. Haydn hat, als er in London war, auch tatsächlich in direkter Nachbarschaft zu Firma Broadwood auch gewohnt und hatte hier auch Kontakt zu den Instrumenten.
Im Vorfeld haben wir beide uns jetzt mal eine Musikstelle ausgesucht, und zwar aus dieser Sonate, die wir eben gehört haben. Da haben Sie mich darauf aufmerksam gemacht, da gibt es eine Stelle, die wäre schwierig, zum Beispiel auf einem Steinway zu spielen. Wieso?
Ja, das ist eine dieser vielbesagten Open-Pedal-Stellen, also wo sich also wirklich jeder Pianist, der diese Sonate schon mal gespielt hat, vor allem wenn man sie auf einem modernen Instrument spielt, am Kopf kratzt und sich fragt, wie mache ich das am besten, dass am Schluss nicht nur einfach klanglicher Matsch dabei rauskommt. Es gibt zwei dieser Stellen im ersten Satz. Die eine ist im Diskant, also sprich im oberen Register des Flügels angesiedelt und ist auf einem modernen Instrument auch gut zu machen. Die andere, auf die wir uns jetzt konzentrieren, ist im Bassbereich angesiedelt. Und Open Pedal bedeutet nichts anderes, als dass ich die Dämpfungsaufhebung, das rechte Pedal, die ganze Zeit über mehrere Takte hinweg gedrückt halten soll. Was bedeutet, die Dämpfer sind die ganze Zeit in der Luft, die Harmonien können ineinander verwischen. Und es funktioniert auf einem Steinway oder auf Bösendorfer, also allgemein auf einem modernen Instrument, nur bedingt, da muss ich tatsächlich was tricksen. Auf einem Broadwood ist es ganz natürlich, ganz einfach, da muss ich nichts tun, was einfach mit der Bauart des Instruments auch zu tun hat.
So, das haben wir jetzt genau gehört, diesen Kontrast. Also erst ohne, Open Pedal sozusagen. Und dann kam eine kurze Pause und dann klang das wie aus einer anderen Welt.
Es ist auch aus einer anderen Welt. Also die andere Stelle ist dann sogar noch mehr aus einer anderen Welt, die aber wie gesagt auf einem modernen Flügel durchaus auch machbar ist. Bei der Stelle jetzt hier ist es vor allem die Bauart insofern auch bestimmend, als bei Broadwood-Instrumenten die Saiten auch parallel verlaufen, ähnlich wie bei einem Cembalo auch, während bei den modernen Flügeln die Saiten kreuzweise verlaufen. Man hat so eine kreuzseitige Besaitung, die einfach auch bewirkt, dass sich die Klänge dann auch mehr vermischen. Es ist einfach hier wunderbar zu sehen, wie auch Haydn übrigens auch eine typisch englische Spezialität ja auch verwendet hat, die damals auch gang und gäbe war und die einfach auch von so einem Instrument diktiert wurde. Ja, also man hat hier ein Instrument, da kann ich das wunderbar machen, es funktioniert wunderbar. Er hätte das wahrscheinlich auf einem modernen Instrument so nicht komponiert.
Interessant. So, Sie haben angesprochen, dass es immer von Vorteil ist, wenn man ins Booklet schaut, das habe ich gemacht. Und wenn man einen Blick ins Booklet wirft, dann haben Sie ganz offensichtlich aus Erstausgaben gespielt. Ist das originale Notenmaterial immer besser als, sage ich mal, jetzt eine moderne Ausgabe?
Also die ist nicht immer besser, aber sie ist auf jeden Fall authentischer. Ich meine, was ist urtextlicher als der tatsächliche Urtext, wie auch immer der aussieht? Es ist natürlich eine Frage, ob ich ihn interpretieren kann, ob ich ihn lesen kann. Da möchte ich jetzt auch wirklich für moderne Urtextausgaben auch ganz explizit sprechen. Ganz einfach deswegen, nicht jeder hat jetzt historische Aufführungspraxis studiert, ist damit vertraut, in Bibliotheken zu forschen, ist vertraut, Haydns Handschrift zu lesen beispielsweise oder Mozarts Handschrift zu lesen. Das heißt, ich brauche jetzt als moderner Pianist, der jetzt ein normales Klavierstudium hat, auf jeden Fall eine gute Ausgabe, auf die ich vertrauen kann, wo ich weiß, die ist wissenschaftlich fundiert, aber eben auch praktikabel. Also die ist gerade zum Beispiel für einen Musiklehrer an der Musikschule, für einen Pianisten, der an der Musikschule unterrichtet, ist eine moderne Urtextausgabe unheimlich wichtig. Ganz einfach, wann will so ein Klavierlehrer tatsächlich jede einzelne Haydn-Sonate recherchieren, die seine Schüler spielen. Also da muss er wirklich auf eine gute Ausgabe vertrauen können. Und das war übrigens auch der Grund, warum ich auch den Auftrag angenommen habe, für eine Urtextausgabe die Hinweise zur Aufführungspraxis zu schreiben und historisch inspirierte Fingersätze auch zu verfassen. Kann man sich jetzt drüber streiten über Fingersätze, aber ich kann auch da wieder sagen, aus dem Alltag eines Musikschullehrers heraus ist es oftmals wirklich extremst von Vorteil, wenn man gute Fingersätze hat.
Aber für einen Musikwissenschaftler ist das unheimlich spannend, was sich dahinter verbirgt und wie man das spielt und wo die Unterschiede sind. Also es ist fast wie ein kleiner Krimi.
Ja, also ich meine, für mich ist es jetzt natürlich so, dass ich frei dem Motto gehe ad fontes, also zu den Quellen. Ganz einfach, weil ich weiß, wie sie zu lesen sind oder bilde es mir zumindest ein, dass ich es weiß. Und kann auf die Art und Weise auch tatsächlich besondere Eigenheiten erkennen, kann verschiedene Ausgaben miteinander vergleichen, wie es zum Beispiel hier wunderbar in der Estos-Sonate möglich ist, in der großen Estos-Sonate. Und das ist für mich auch wirklich spannend wie ein Krimi.
Wir werden auch gleich den ersten Satz aus dieser Es-Dur-Sonate hören und noch einmal auf das Notenmaterial. Also so viel ich jetzt weiß, gibt es eine Londoner, eine Wiener Ausgabe. Wo ist denn da der Unterschied?
Ja, es gibt vor allem auch noch ein Autograph zur Es-Dur-Sonate. Ja. Und das jetzt hier, also das war für mich, da war ich wirklich wie die Made im Speck, insofern als ich wirklich zwei Ausgaben hatte. Und das Autograph, die ich miteinander vergleichen konnte. Und habe dabei auch herausgefunden, die Londoner Ausgabe ist dem Autograph doch sehr näher. Wenn ich jetzt die Londoner Ausgabe mit der Wiener vergleiche, dann kann ich sehr schön denken, wie auch Herausgeber oder Notenstecher auch tatsächlich dem jeweiligen Klangideal verhaftet waren. Wiener Instrumente haben eine sehr prompte und gute Dämpfung, mit denen ich unglaublich gut zeichnen kann. Also da kann ich einfach sehr artikuliert spielen, was man auch dann im Notenbild der Komponisten Mozart, Haydn und so weiter sieht, während die Broadwood-Flügel als stellvertretendes für englisches Instrument dergestalt konzipiert waren, dass hier die Dämpfung nicht ganz so abrupt war, sondern im Gegenteil, dass sie eine unglaublich große Resonanz hergestellt haben, die dann wieder das Legato-Spiel zum Beispiel möglich macht oder erleichtert.
Sie haben mir das gezeigt in den Noten. Also das bedeutet, diese Artikulation, also die Bindebögen sind größer. Die sind nicht unterbrochen wie bei der Wiener Ausgabe, sondern die sind länger. Und das bedeutet eigentlich größeren Atem.
Tatsächlich, Sie haben es eigentlich wunderbar zusammengefasst. Ja, das wäre jetzt an einer Stelle sowas. Und das ist wirklich sehr subtil, aber das macht die Musik letztendlich aus.
Der erste Satz aus der Es-Dur-Sonate, Hoboken 1652 von Joseph Haydn, gespielt von Rebecca Maurer auf einem Broadwood-Flügel.
Nochmal, um auf die Sonate eben nochmal zurückzukommen. Es ist ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie Grand Sonatas funktioniert haben damals. Und es ist unglaublich, wie sich Haydn auf diesen neuen, für ihn neuen Stil eingestellt hat.
Den englischen?
Den englischen Stil, der also wirklich komplett anders war als der Wiener Stil der damaligen Zeit. Also auch hier als Reaktion auf den Flügel, der wiederum auch mit den größeren Konzertsälen auch zusammenhängt. Im liberaleren London war das Konzertwesen um einiges weiterentwickelt als im kaiserlichen Wien zu der damaligen Zeit. Also da gab es zwar auch öffentliche Konzerte, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß wie in London, wo sich jeder, der sich's leisten konnte, prinzipiell die Möglichkeit hatte, ins Konzert zu gehen. Das bedeutet wieder größere Säle, das wiederum bedeutet größere Instrumente, resonanzstärkere, nicht unbedingt lautere, aber resonanzstärkere Instrumente, für die dann die Komponisten in einem eben solchen Stil auch komponiert haben. Stichwort sehr flamboyanter, publikumswirksamer Stil. Also Dussek und Clementi sind da ganz an vorderster Reihe. Und eben jetzt hier Haydn auch, wie es ja unschwer zu hören war. Also Haydn hat sich da vielleicht auch von Therese Janssen auch unterweisen lassen. Sie galt ja als eine der besten Pianistinnen Londons zur damaligen Zeit. Und es kann gut sein, dass die junge Pianistin ihn eingeführt hat in diesen englischen Stil, dem, wie man gerade hören konnte, bestanden hat aus fetten Akkorden, gleich zu Beginn diese orchestralen Akkorde, Terzenpassagen, Läufe über die gesamte Klaviatur und so weiter. Und das wäre also wirklich ein Meisterwerk, wie sich Haydn da in dem hohen Alter von über 60, galt ja damals als alt, wirklich darauf eingestellt hat und sofort reagiert hat.
So, jetzt wollen wir nochmal auf den Titel Ihrer CD kommen und aufs Konzept. Also, Joseph Haydn und seine, ja, London Disciples. Also, man könnte sagen, ich habe mal nachgeschaut, es könnten Schüler sein, Jünger, Anhänger, Fans, Follower, würde man heute sagen.
Er hätte heute sicher Follower, ja.
Und wir kommen jetzt auf einen zu sprechen, und zwar, das ist Thomas Haig. Was können wir über ihn sagen?
Thomas Haig war tatsächlich Schüler Haydns in Haydns Londoner Zeit. Also, er hat bei ihm Unterricht gehabt. Es gibt Cembalo-Konzerte von ihm, Divertimenti, auch Klaviersonaten ist auch eine davon auf meiner CD drauf. Und eine Unmenge von Arrangements haydnischer Orchestermusik.
Und sowas hören wir jetzt. Und zwar eine Fantasie von Thomas Haig. Und jetzt kommt der interessante Zusammenhang zu Haydn. Was hat der Schüler von Haydn gelernt, mitgenommen, musikalisch?
Also was wir jetzt hier hören werden, ist der Anfang aus Haydns Sinfonie Nummer 103, die mit dem Paukenwirbel. Und stellen das mal gegenüber, was Thomas Haig daraus gemacht hat, wie er es für Klavier, also ein Orchesterwerk für Klavier, umgeschrieben hat.
Das war eine Fantasie von Thomas Haig als Ersteinspielung auf der neuen CD von Rebecca Maurer, die heute Gast im Studio ist. Im Vergleich zur Haydn-Sinfonie Nummer 103, und zwar mit dem Radiosymphonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Roger Norrington. Davon haben wir zu Beginn ein ganz kurzes Musikbeispiel aus dem Anfang des ersten Satzes gehört. Das wäre eigentlich meine normale Absage jetzt gewesen, aber beim Hören jetzt muss ich sagen, das war schon eine skurrile Mischung. Und zwar aus Haydn, aus eigenen Sachen von Haig, dann die Melodie Gott erhalte Franz den Kaiser und zum Schluss war es sowas noch wie ein Country Dance, oder?
Ist schon eher skurril, aber ich denke mal, Haydn hätte es wahrscheinlich gefallen. Also muss dazu sagen, die Fantasie ist 1817 erschienen. Also Haydn hat die so nicht mehr hören können, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es ihm gefallen hätte, weil Haydns Humor war ja, denke ich, war dem britischen Humor, glaube ich, sehr ähnlich.
So, jetzt haben wir noch ein Stück von Thomas Haig und zwar die Canzonetta 2. Auch eine Weltersteinspielung, kann man so sagen?
Ja.
Die ist ganz kurz, 2,50. Das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes, wenn man die hört. Da denkt man so an Romane von Jane Austen.
Ja, auch zu Recht. 3 Canzonetten hat Haig umgeschrieben zu Klavierrondos. basierend auf englischen Kanzonetten Haydns, die ja für Gesang und Klavier komponiert wurden. Diese originalen Kanzonetten von Haydn waren unglaublich erfolgreich gleich nach Erscheinen, also die durften an keinem Hauskonzert fehlen. Und es wäre jetzt auch so eine typische Musik, wie es auch die Frauen der damaligen Zeit von sich geben sollten.
Also das gehörte zum guten Ton, die mussten Klavier spielen?
Ja, also Frauen, also ich sage jetzt mal so, der gehobenen Schicht, die einfach Zeit hatten, zu ihrer Ausbildung gehörte Stricken, Nähen, Zeichnen.
Ich glaube, Französisch sprechen?
Französisch sprechen können. Also es war alles wichtig, um auf dem Heiratsmarkt zu reüssieren. Und also Klavier spielen, Klavier mit C wohlgemerkt, also das heißt Cembalo oder auch Fortepiano, stand eben ganz oben auf der Liste. Und es gab auch eine ganz spezielle Literatur auch für diese Damen. Die sind also von sehr einfachen Stücken, die man also wirklich ganz leicht spielen kann, die man auch gut für den Unterricht verwenden kann, bis auch zu komplizierteren Werken oder pianistisch anspruchsvolleren Werken ist hier also alles vertreten. Und gerade diese Rondos jetzt hier von Thomas Haig, das ist einfach tatsächlich anspruchsvolle Klaviermusik. Und man kann sich vorstellen, dass die Damen ihre Wartezeit auf einen potenziellen Ehemann vielleicht mit Üben verbracht haben.
Das war eine von Joseph Haydns englischen Kanzonetten, Pleasing Pain, zu einem Klavierrondo umgearbeitet von Haydns Schüler Thomas Haig. Auch eine Ersteinspielung auf der CD. Joseph Haydn und seine Londoner Schüler. Rebecca Maurer hat das gespielt. Wir haben es gerade gehört. Ich habe sie gefragt, ob das anspruchsvoll zu spielen ist, weil im Vorfeld, bevor die Musik lief, haben wir ja gesagt, das war sowas wie für höhere Töchter, für Frauen, die eigentlich einen potenziellen Ehemann gesucht haben und wo es zur Ausbildung gehörte.
Also mit dem Stück haben sie den Ehemann, denke ich, geangelt. Man muss allerdings dazu sagen, diese Haig-Stücke sind jetzt nicht nur reine Damenstücke. Also die wären jetzt auch jetzt nicht nur für Hausmusik oder fürs Hauskonzert geeignet, sondern die wären jetzt tatsächlich auch für einen Konzertsaal geeignet. Die waren einfach auch wirklich schwer zu spielen und machen auch was her.
Das war jetzt Thomas Haig, ein Haydn-Schüler. Und jetzt haben wir noch einen anderen auf der CD. Das ist Christian Ignatius Latrobe. Wie stand er denn zu Joseph Haydn?
Also Latrobe war auf jeden Fall freundschaftlich mit Haydn verbunden. Er hat ihn schon immer bewundert, hat seinen Geschmack anhand von Werken Haydns geformt. Er hat durch die Vermittlung von Charles Burney Haydn auch dann tatsächlich persönlich kennengelernt und hat wohl wirklich um 1790, 1791 Sonaten komponiert, die er Haydn gewidmet hat. Composed and dedicated by permission to Mr. Haydn. Später, Thomas Haig hat auch Sonaten Haydn gewidmet, die sind aber dann by permission to Dr. Haydn. Haydn hat ja in Oxford die Ehrendoktorwürde erhalten und zwar im Juni 1791. Das heißt, wenn es hier noch Mr. Haydn heißt, muss es vor diesem Datum noch gewesen sein.
Thank you.
Wir haben jetzt den zweiten Satz aus der Sonata Nummer 1 von Christian Ignatius Latrobe gehört mit Rebecca Maurer, die auf einem Broadwood-Flügel gespielt hat. Und Rebecca, wenn man das jetzt so gehört hat, das war jetzt was anderes als Thomas Haig, weil ich habe hier in dieser Musik kein Haydn-Zitat entdecken können. Es war sogar für mich sogar ein bisschen Richtung Romantik, eine Mischung aus Klarheit und ein bisschen Romantik. Vielleicht schon eine eigene Sprache von Latrobe?
Ja, definitiv. Also es ist auch interessant, weil also seine Verbindung zu Haydn hier findet man eigentlich viel eher in feinen stilistischen Elementen jetzt wie beredsangliche Melodien, rhetorische Pausen, die es natürlich auch gilt auszukosten. Und definitiv. Also ich denke schon, dass das ist ein schönes Konglomerat aus beidem. Ja, also auch aus Wiener Stil, Haydns Wiener Stil und ja, vielleicht auch schon eine zukunftsweisendere romantische Variante mit drin.
So, wir sind in unserer Sendung zur Person jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir ganz viel über Sie erfahren haben, über Ihre Arbeit, wie sie zusammenhängt mit Ihrem Spiel, Interpretation, Instrumente. Die Sendung heißt zur Person, jetzt wollen wir mal zu Ihrer Person kommen. Und zwar, ja, wir fangen einfach mal mit der Kindheit an. Die Musik gehörte zum täglichen Leben und Sie haben mir aber, als Sie ganz klein waren, von einer bestimmten Schallplatte erzählt. Was war da drauf?
Da war Bachs Tripelkonzert mit Gustav Leonhardt. Aus der Reihe Das alte Werk. Auf der Rückseite Gustav Leonhardt, so im Outfit der 60er Jahre, an einem hellblauen Cembalo zu sehen. Für mich waren natürlich alle Cembali hellblau ab diesem Zeitpunkt. Ich war dann baff erstaunt, als ich mit 9 Jahren das erste Mal ein grünes gesehen habe. Ja, und ich war einfach von dem Klang fasziniert. Und da war wahrscheinlich schon irgendwie so eine Art Samen gelegt. Jedenfalls habe ich mit 9 Jahren auch tatsächlich das erste Mal an einem kleinen Cembalo spielen können.
Aber das bedeutet ja, dass man erstmal mit Klavier anfängt.
Genau, also mit 7.
Wann war das, in der Schulzeit, oder?
Das war in der Schulzeit, ich glaube, kurz nachdem ich in die Schule gekommen bin. Ich weiß bloß noch, dass ich Klavier gleichzeitig mit Tennis angefangen habe. Wie gesagt, das Cembalo, das hat mich irgendwie schon immer verfolgt. Und genau dieses hellblaue Cembalo, ganz im Speziellen, hat mich tatsächlich verfolgt. Und als ich dann später in Amsterdam studiert habe bei Bob van Asperen, und ich kann mich erinnern, meine erste Stunde war bei van Asperen zu Hause und er meinte, ah, geh schon mal ins Musikzimmer rein, spiel dich schon mal ein, und ich mache die Tür auf und was steht da? Das hellblaue Cembalo.
Das?
Genau das.
Das war es auch.
Das muss es gewesen sein. Ja, ich glaube auch, dass ich ihn dann gefragt habe, ist das Leonhards Cembalo, und ich, wie ich mich daran erinnern kann, ja.
So, Sie haben in Freiburg dann studiert und zwar gleichzeitig Klavier und Cembalo, ja. Also beides nebeneinander, geht das?
Ja, also bei mir
ging es. Weil das sind ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedlicher Anschlag, unterschiedliches Denken auch.
Genau, und das macht es aber eigentlich so spannend und auch so gut letztendlich. Ich muss auch sagen, allen Unkenrufen zum Trotz habe ich es ganz gut durchziehen können. Aber so nach den ersten Vortragsabenden war es dann klar, dass es doch geht.
Und Sie hatten dann auch unterschiedliche Lehrer? Einen für Cembalo, einen für Klavier?
Ja klar, Cembalo bei Michael Behringer und Klavier bei Karl Betz. Unterschiedlicher kann es nicht sein, also insofern als Karl Betz, jetzt kann ich glaube ich getrost sagen, jetzt nicht unbedingt zu den Verfechtern der historischen Aufführungspraxis gehört, also er ist aber ein Klangzauberer vor dem Herrn und ein unglaublich liberaler Lehrer, und ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er mich hat machen lassen, mich immer unterstützt hat in dem, was ich machen wollte, weil ich war damals natürlich schon vom Cembalo infiltriert, auch was das moderne Klavierspiel anbelangt, gerade wenn es um Haydn-Sonaten ging, wenn es um Bach ging und so weiter. Ich kann mich daran erinnern, wir haben uns relativ viel gekappelt um Artikulation und so weiter. Und aber das Schöne war, er hat mich in dem unterstützt, was ich machen wollte. Und das findet man wirklich sehr selten.
Das macht ja eigentlich einen guten Lehrer aus, oder?
Ja, und da kann ich definitiv sagen, also Karl Betz sei Dank, ich habe mich da wirklich weiterentwickelt. Wirklich weiterentwickelt. Weil ich musste immer begründen, auch warum ich was machen will.
So, das war in Freiburg. Und in Freiburg kommt noch ein anderer großer Name dazu, nämlich der amerikanische Pianist, Musikwissenschaftler, Forscher Robert Levin.
Genau. Also ich war jetzt nicht explizit in seiner Klavierklasse, habe allerdings insofern von ihm profitieren können, als ich seine Schüler oftmals am zweiten Klavier begleitet habe, wenn die Mozart-Konzerte gespielt haben. Also ich habe sozusagen das Orchester gebildet. Ich hatte auch so den Beinamen The Maurer Baroque Soloists und habe da auf die Art und Weise natürlich sehr, sehr viel von seinem Unterricht mitnehmen können. Und habe auch, und das fand ich in Freiburg eigentlich immer sehr schön, das war alles so relativ durchlässig. Also ich konnte auch bei ihm Unterricht haben oder ihn fragen, ob ich mal mit einer Mozart-Sonate vorbeikommen darf. Ja, auf die Art und Weise hatte ich auch wieder einen sehr guten, wie soll ich sagen, auch wieder sehr gutes Rüstzeug dann auch später für mein Fortepiano-Studium dann auch.
So, Amsterdam haben Sie schon angesprochen. Das war dann danach, nach Freiburg?
Das war nach Freiburg.
Bob van Asperen am Zwelik Konservatorium in Amsterdam. Mhm. Wie war das? Wo haben Sie da gewohnt?
Also ich habe in Amsterdam selbst nicht fest gewohnt. Ich bin gependelt alle 2 Wochen. Das ging damals, man hat ja ein Aufbaustudium gemacht, also man musste da jetzt auch nicht dauernd vor Ort sein. Hat dann auch sogenannte Klassenstunden auch oft gehabt, also auch mehrere Tage hintereinander. Und gewohnt habe ich also mitten im Rotlichtbezirk in einer christlichen Jugendherberge. Ich glaube sogar Zwelik muss in der Nähe auch gewohnt haben.
Also war jetzt ein ganz schräger Kontrast.
Das ist ein ziemlich schräger Kontrast, aber ist da relativ normal. Also ich meine, der Kontrast konnte nicht größer sein. Ich kann mich daran erinnern, man ist in die Jugendherberge rein und da gab es oben so ein digitales Spruchband. Da hieß es dann, Jesus loves you, no dirty literature, please. Und wenn man dann am nächsten Tag in der Früh rausgegangen ist, waren also gegenüber, saßen die Damen in den Schaufenstern. Und es war immer total nett, man hat immer so gewunken und so und es war also komplett entspannt. Ja, und das war meine Zeit in Amsterdam.
So, in diesem Musikbeispiel haben wir eindeutig ein Cembalo gehört, und zwar von Antonio Valente war das die Gagliarda Napolitana. Rebecca Maurer, mein Studiogast heute, hat auf einem Cembalo gespielt. Um es ganz genau abzusagen, stammt dieses Stück aus der Sammlung Inter Volatura de Cembalo aus dem Jahr 1576, und das steht auch auf einer CD oben drüber. Das ist der Titel. Ja, wenn man das so hört, also das hatte schon ziemlichen Bass, einen ziemlichen Groove. Es war ein Kontrast zu der Leichtigkeit am Anfang, oder?
Ja, also es ist auch tatsächlich der Rockbass von heute im Prinzip. Also wenn ich es im Konzert spiele, spiele ich den Bass auch immer zuvor, damit man es auch wirklich hört und damit man es auch wirklich verfolgen kann als Hörer. Und ich kann nur sagen, es ist keine Erfindung der Rolling Stones oder Konsorten. Es gab es 1576 auch schon. Ich meine, es ist nichts Neues. Es ist natürlich, in der Altmusik stürzt man sich auf diese Art von Musik. Ja, also die gibt es auch in verschiedensten Varianten, auch für Ensembles umgeschrieben und so weiter. Also es bietet sich natürlich an, eben diesen Groove hier rauszuarbeiten.
Also Antonio Valente war der Komponist. Für mich auch eine Entdeckung, muss ich sagen. Und auf der CD steht noch weiter Complete Works for Harpsichord.
Genau, die gesamte Einspielung war eine Weltersteinspielung von seiner Intervolatura, das eigentlich eine Art Cembalo-Schule ist, die eigentlich auch in Griffschrift notiert ist, die ich aber zum Gott sei Dank in moderner Ausgabe hatte. Ja, also das ist einfach unglaublich schöne Musik. Das sind also auch Madrigale umgeschrieben für Cembalo drauf. Es sind eben Tänze drauf. Also es ist eine bunte Mischung von Musik, die jetzt auch explizit auch fürs Cembalo gedruckt wurde.
Mhm. Herausgekommen bei Christophorus.
Ja.
Lohnt sich zu hören. So, wir machen weiter. Wir waren bei Zwelik. Zwelik Konservatorium und jetzt USA. Was war der Auslöser? Sie haben dort ein Studium gemacht, und zwar waren Sie Lehrassistentin von Malcolm Bilson. Wie kam es dazu?
Ja, also ich hatte ein Stipendium bekommen, um dort Performance Practice of 18th Century Music zu studieren mit Hauptfach Hammerklavier.
Also Schwerpunkt 18. Jahrhundert?
18. Jahrhundert, genau. Wobei ich dazu sagen muss, es war auch lange vorbereitet, als ich Malcolm Bilson in den 80er Jahren, als er mit seinen legendären Aufnahmen der Mozart-Klavierkonzerte erschienen, erstmals im Bayerischen Rundfunk damals gehört habe und entschieden habe, bei dem möchte ich studieren. Ich war erstaunt, wie man Mozart auch anders spielen kann. Ich habe bis dahin immer nur diese glatt gebügelten Interpretationen gekannt, und auf einmal klang das alles ganz anders. Und ja, und es hat dann geklappt. Ich bin da, wie gesagt, rüber, habe ein Stipendium gehabt, und es war extremst interessant, weil hier das Studium ganz anders aufgebaut ist, wie es in Deutschland zum Beispiel ist. Also hier.
Also wenn man ein Instrument spielt.
Ja, also in Amerika war es damals und ist auch jetzt noch so. Ich meine, in Deutschland, jetzt zieht man langsam nach, da ist es viel wichtiger, Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Also während es hier wirklich ein Problem fast schon ist, oftmals, wenn man einen Doktortitel zum Beispiel hat als Musiker. Ich habe also wirklich Freunde, die ihren Doktortitel verschweigen, wenn sie sich als Musiker irgendwo bewerben.
Weil?
Ja, der ist Musikwissenschaftler geworden, weil er nicht Klavier spielen kann. Irgendso
ja, aber eigentlich
Quatsch,
ist das ja Unsinn, weil wir haben doch gerade festgestellt, wie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie das Forschen sich auf die Interpretation, ja, auf die Instrumente auswirkt. Eigentlich ja ist es ein Fundament, was ja Sie da mitgekriegt haben dort.
Ist es auch, aber ich musste damals leider nach Amerika gehen dafür. Was heißt leider? Ich bin ja gern hingegangen, ja, aber es war so in Deutschland nicht wirklich möglich.
So, jetzt haben wir von dieser Tätigkeit als Interpretin, als Musikwissenschaftlerin, aber wir kennen Sie auch aus dem Radio zum Beispiel. Sie haben beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Ach, da haben Sie übrigens 2001 eine Hospitanz gemacht. Wie kam es dazu?
Genau. Ja, also wie gesagt, es war nach meinem Studium in Cornell und ich wollte gern meine musikwissenschaftlichen Erkenntnisse in der Gestalt einfach umsetzen, ja, dass andere Leute auch was davon haben. Und zwar, dass ich also wirklich komplizierte Sachverhalte aufs erste Mal hören gut erklären kann, weil ich denke, nur so kann man sich auch wirklich ein Publikum auch als Musiker heranziehen.
Ja, ja? Ich erinnere mich an unser Vorgespräch, da haben Sie gesagt, ich wollte diese Inhalte auch so rüberbringen, dass meine Oma versteht.
Ja, genau. Oder? Genau, genau. Und das ist nämlich schwer. Ich meine, da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Ich meine, Sie müssen im Prinzip in der Lage sein, ein Mittagessen erzählen zu können. Ja, und ich meine, sowas will natürlich trainiert und geschult sein. Und ich sag's ganz ehrlich, da hat mir unter anderem auch sehr geholfen, meine Arbeit auch am Germanischen Nationalmuseum. Ich habe da lange Zeit durch die Instrumentensammlung hindurchgeführt. Und es war eine extremst gute Übung, gerade auch für den Rundfunk dann, wenn ich da vor einem Instrument stand und dann irgendwie sowas abgesondert habe, wie in meinem musikwissenschaftlich geschulten Jargon, dass der Diskant des Instruments zu schwach sei und der Ambitus einfach nicht groß genug.
Haben Sie das so gesagt?
Ja, das war so in meinen ersten, genau, das war so in meinen ersten Führungen und ich war dann, habe mich dann etwas gewundert, warum ich dann irgendwie 40 fragende Augenpaare angestarrt haben und ich war dankbar für den Hinweis eines Freundes von mir, der eben mit drin war, der dann nur meinte, du, ich glaube, das nächste Mal solltest du vielleicht für Ambitus und für Diskant vielleicht andere Wörter verwenden, weil ich glaube, das ist es nicht unbedingt im allgemeinen Sprachgebrauch gebräuchlich.
Mhm. Durften Sie auf den Instrumenten auch spielen?
Ja,
Museum?
Ja, ja.
Das ist ja schön.
Ja, das war natürlich Sinn und Zweck der Übung auch, dass ich die Instrumente, also nicht nur drüber spreche, weil das wäre dann wirklich wie ein erzähltes Mittagessen, sondern dass ich die Instrumente auch anspielen konnte.
Mhm. So, für den SWR haben Sie auch gearbeitet. Arbeiten Sie immer noch?
Ja.
Zum Beispiel so Sendung zur Person.
Ja, im November.
Da sind dann die Rollen vertauscht von uns beiden.
Ja, ich muss auch gestehen, ich muss mich auch erst dran gewöhnen, dass ich jetzt nicht das Fragen anfange. Ich hätte auch ein paar Fragen an Sie, aber wie gesagt, ich werde wohl im November wieder eine zur Person Sendung gestalten. Übrigens nach langer Pause, meine letzte zur Person Sendung war 2011. Die habe ich damals über Sir Roger Norrington gemacht.
Ein Projekt in Ihrer Arbeit ist mir besonders ins Auge gefallen und da kommen wir jetzt nochmal zu einer anderen CD, denn da geht es um den Sonnenkönig und daraus ist eine CD entstanden mit dem schönen Titel Musique pour le Roi Soleil, der Sonnenkönig. Und da geht es um eine bestimmte Tonart.
Ja, also ich habe hier so eine Art These aufgestellt, dass die Tonart G-Moll, auf Französisch Sol mineur, die Tonart des Sonnenkönigs des Roi Soleil war. Also ich habe hier mit der Mehrfachbedeutung des Wortes Sol gespielt, im romanischen Sprachraum die Bezeichnung für den Ton G, die lateinische Wurzel von Soleil und in der Alchemie das Zeichen für Gold. Und mir war einfach schon im Studium aufgefallen, dass doch sehr viele Stücke, die für Ludwig den 14. als Tänzer geschrieben worden sind. Ludwig der 14. war ja auch der Begründer des modernen Balletts, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Er war selber ein hervorragender Tänzer, der täglich trainiert hat und sich natürlich als aufgehende Sonne hat auch inszenieren lassen, schon im Alter von 14 Jahren. Dass diese Stücke, wann immer er als Apoll aufgetreten ist oder als Le Soleil, dass die sehr oft in G-Moll standen. En Sol mineur. Und jetzt muss man dazu sagen, dass G-Moll, diese Tonart, als sérieux et magnifique damals galt, also als ernst und großartig und hat sich natürlich unglaublich gut geeignet, Louis auch so darzustellen. G-Dur oder sowas hätte sich jetzt nicht so geeignet, die wäre einfach zu lustig gewesen. Sondern G-Moll hat so was Schweres, was Großartiges, aber gleichzeitig auch wieder was Strahlendes.
Und wir wollen jetzt mal Musik hören aus dieser CD. Sie haben uns als Musikbeispiel ein Stück von Jean-Baptiste Lully, Air d'Apollon aus dem Hofballett, muss man sagen, das waren Hofballette, Le Triomphe de l'Amour ausgesucht, und zwar in einer Transkription für Cembalo von Jean-Henri d'Anglebert. Air d'Apollon aus dem Ballett Le Triomphe de l'Amour von Jean-Baptiste Lully in der Transkription von Jean-Henri d'Anglebert. So der genaue Titel mit Rebecca Mauer am Cembalo. Sie ist heute mein Studiogast in der Sendung zur Person. Rebecca, dieses Cembalo, dieser Klang ist wunderbar. Der ist jetzt für mich was ganz Besonderes und es klingt auch irgendwie hell. Es klingt golden. Wir haben vorhin den Sonnenkönig angesprochen. Was ist denn das für ein Instrument?
Es ist auch noch ein goldenes Instrument, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Also vergoldet?
Ja,
von außen?
Ja, das ist mit Blattgold vergoldet. Das ist von Johannes Ruckers, steht im Musée d'Art d'Histoire in Neuchâtel. Und ist 1632 gebaut und wurde aber 1745 umgebaut. Das ist also mit flämischen Instrumenten gang und gäbe gewesen, kann man sagen. Ist französisiert worden und ist auch gleichzeitig dann mit Gold verziert worden, das Äußere mit Blattgold, und bemalt mit Fabeln von La Fontaine. Es ist sozusagen die klanglich-optische Entsprechung dieses Ensemble-Programms. Also das ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, kann man jetzt so sagen, ohne mich jetzt selbst zu loben, aber da stimmt einfach dann alles.
So, Tonart G-Moll zieht sich als roter Faden durch die CD, aber es gibt auf ihrer CD noch Musik in anderen Tonarten. Mhm. Zum Beispiel, was wir gleich hören, das wird von Couperin ein Stück in F-Dur sein.
Das Tombeau de Monsieur de Blancmange habe ich mit reingenommen, auch um G-Moll auch wirklich besser verorten zu können. Also, dass man einfach als Kontrast eine andere Tonart hat. Hier jetzt in F-Dur, die übrigens Anfang des 18. Jahrhunderts unter anderem auch als fromme Tonart für fromme Stücke oder Kirchengesänge auch beschrieben worden
F-Dur.
Ist. Ja, unter anderem. Also man muss dazu sagen, es gab auch unterschiedliche Beschreibungen. Ja, das muss man jetzt der Fairness halber einfach auch sagen. Aber gerade dieses Stück, da kann man wirklich sehr gut sagen, das ist es Pour les pièces de voix de chant d'église, dass es hier passt. Insofern, als hier der Treppensturz des Monsieur de Blancmange beschrieben wird von Louis Couperin.
Blancmange war... Der praktisch geschichtlich verbürgt ist.
Ja, Blancmange war Lautenist und war wohl mit Johann Jakob Froberger befreundet, der anwesend war, also der Komponist Johann Jakob Froberger, der anwesend war, als dieser Treppensturz passiert ist. Froberger hat davon berichtet. Wir haben das auch tatsächlich in einem Bericht, wie es passiert ist. Und es waren auch mehrere Komponisten, die dann ein Tombeau komponiert haben, also so eine Art musikalisches Grabmal. Und unter anderem eben auch Louis Couperin, der das wahrscheinlich von Froberger erfahren hat, wie es passiert ist. Und ich habe jetzt hier dieses Tombeau eben eingespielt, weil es einfach den Treppensturz also sehr klar hörbar werden lässt und dann auch anschließend auch die Totenglocken hörbar werden lässt. Also es ist eine Art Carillon, die da erklingt. Ja, und dieses Cembalo hat sich einfach dafür angeboten.
Das war ein Stück von Louis Couperin, französischer Komponist, Organist und Violinist, nämlich der Onkel von François Couperin. Dieses Stück war sehr ruhig, sehr schön, fast meditativ, obwohl am Anfang in diesem ganzen Tempo der Treppensturz war. Und dann kam er unten an, ist zu Tode gekommen, sozusagen.
Und dann kamen die Kirchenglocken.
Und dann kamen die Kirchenglocken, das haben wir schön gehört.
Die Totenglocken.
Totenglocken. Nun haben wir ein Stück gemeinsam ausgewählt, ein Kontrastprogramm, das heißt Le Vertigo. Als ich mir das angehört habe, hat es mir fast den Atem genommen. Und ich habe mich gefragt, wer hat sie überlebt, das Instrument oder sie? Also sie offensichtlich, sonst würden sie nicht hier sitzen. Aber wie ist das denn mit so einem Instrument? Das ist ein Cembalo, ein historisches. Und wenn man derart rasant darauf spielt, könnte ich mir vorstellen, dass da was kaputt geht.
Ja, und der Witz war, bei diesem originalen Instrument nicht. Nix, also kein Plektrum, gar nichts, keine Saite, nichts.
Und wo stand das Instrument?
Im Musée d'Art d'Histoire in Neuchâtel. Und es ist interessant, weil ich habe das Stück natürlich auch öfters schon auf Kopien gespielt, auch auf sehr guten Kopien. Und aus meiner Erfahrung heraus, aus den Konzerten, man kann dieses Stück eigentlich immer nur am Schluss eines Konzerts spielen, weil oftmals dann wirklich das Cembalo zahnlos ist. Ja, also dass doch relativ viele Plektren einfach kaputt gehen. Das kann passieren, auch Saiten auch mal reißen, gibt's auch. Dieses Ruckers-Instrument nicht. Also wie gesagt, wir haben es aber trotz allem am Schluss unserer Aufnahmesessions natürlich gestellt, weil mir einfach aus meiner Erfahrung heraus einfach zu gefährlich war. Wir konnten unmöglich Zeit verlieren, jetzt da mordsmäßig mit anzufangen, Plektren zu schnitzen und Saiten aufzuziehen. Und so wurde dieses Stück dann auch nachts um 2:30 aufgenommen.
Weil dann alle Besucher weg waren, oder?
Ja, es war ja im Museum und wir konnten erst abends ab 18 Uhr aufnehmen. Und wie wir dann mit allen durch waren sozusagen, haben wir dieses Stück noch aufgenommen. Und ich muss sagen, mir war dann alles wurscht, ich war bloß noch K.O. Aber das war gerade richtig, das ging mit einem Flutsch durch.
So, das war ein atemberaubendes Stück. Für mich in einer atemberaubenden Interpretation. Le Vertigo könnte man übersetzen mit Höhenangst, Schwindel, erregender Höhenangst. Komponist ist Joseph Nicolas Pancras Royer mit Rebecca Maurer am Cembalo auf der CD En Sol, Musique pour le Roi Soleil. So, und das war jetzt ein Stück, was nicht aus der Zeit vermutlich durch das 14.
Mal. Genau, das war jetzt also aus dem Pièce de Clavecin von Royer, die also 1746 erschienen sind. Also für mich war es aber wichtig, oder ich wollte einfach auch ein Stück mit reinbringen, was also schon Schatten jener Unbehaglichkeit vorauswirft, mit der G-Moll dann im späten 18. Jahrhundert unter anderem assoziiert worden ist.
Also ganz großartig, diese CD. Wir müssen noch auf Sir Roger Norrington zu sprechen kommen.
Liebend gern.
Da gab es die 12 Londoner Sinfonien hier im SWR. Da kann ich mich noch erinnern, im Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle. Das war ein Riesenerlebnis. Aber Roger Norrington ist irgendwie auch auf Sie zugekommen.
Ja, also ich bin gefragt worden, eben vom SWR damals, ob ich Hammerflügel-Continuo spielen könnte. Sir Roger hätte also gern Fortepiano dabei. Und es war eigentlich der Beginn meiner Zusammenarbeit auch mit Sir Roger. Ich habe ja dann auch später einige andere Konzerte mit ihm noch gespielt, mit anderen Orchestern. Ja, ich muss sagen, das war einfach wirklich das totale Aha-Erlebnis. Und ich muss mit Fug und Recht auch behaupten, dass auch seine Interpretation der Haydn-Sinfonien mir auch nochmal ein anderes Haydn-Bild auch nochmal offenbart hat. Die Sinfonien, die ich bisher immer so gehört habe, waren, ja, war irgendwie nett und so. Aber da, also da ist mir Haydn erstmal richtig offenbart worden. Gerade auch Norringtons Humor, da natürlich auch unglaublich viel dazu beigetragen hat, die Musik auch wirklich adäquat rüberzubringen.
Also Sie haben alle 12
Haydn-Sinfonien im Continuum mitgespielt. Und wir hören jetzt mal in die Sinfonie Nummer 98 hinein.
Oh ja.
Denn im letzten Satz hatten Sie eine besondere Aufgabe.
Sie hörten den Nokia-Klingelton Nummer 2144, so damals der Kommentar aus der ersten Violine, als wir die Sinfonie das erste Mal durchgespielt hatten.
So, und ich mache jetzt nochmal eine professionelle Absage. Was wir eben gehört haben, wir haben das Finale aus der Sinfonie Nummer 98 von Josef Haydn gehört mit dem Radiosinfonieorchester Stuttgart, des SWR, und der Dirigent war Sir Roger Norrington und der Nokia-Klingelton kam von Rebecca Maurer. Also sehr schönes Extra, sehr schönen Witz, den er da hineinkomponiert hat.
Ja, definitiv. Und auch mit voller Absicht, denke ich. Ich meine, Haydn hat ja zusammen mit dem Geiger Johann Peter Salomon die Sinfonien geleitet. Und aus zeitgenössischen Berichten weiß man auch, dass er das vom Fortepiano aus getan hat. Und ich denke mal, das wird wahrscheinlich immer so eine Art Wettstreit gewesen sein. Wer war der tatsächliche Chef? Und hier hat Haydn zumindest für die Londoner Fassung, ja, hat er sich da mal ganz bewusst exponiert. Und es gibt auch Berichte, dass er also unbestritten ordentlich und deutlich gespielt haben soll.
In den letzten 10 Jahren waren Sie mit Norrington viel unterwegs, mit anderen Orchestern, mit dem Royal Scottish National Orchestra, mit dem Zürcher Kammerorchester und ich glaube mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin. Das war im Mai 2017.
In der Philharmonie, ja, war das ein Konzert, genau.
Und mit den Bamberger Sinfonikern, mit den Jahreszeiten und dem Mozart-Programm?
Genau. Und da ist jetzt natürlich der Weg in meine Heimat nicht weit.
Kommt Franken durch.
Da kommt jetzt Franken durch, ja. Ich stamme ja aus Nürnberg und insofern war das natürlich schön, dass ich auch mal in der Nähe meiner Heimat zumindest mit Norrington musizieren konnte. Wobei Bamberg ist ja Oberfranken, ja. Also ich komme ja aus Mittelfranken. Und ja, wenn wir schon dabei sind, gibt's auch nochmal eine schöne Verbindung zu einem anderen Komponisten, zu Josef Martin Kraus, der mir auch sehr am Herzen liegt. Er gilt ja als badische, Odenwälder, schwedischer oder auch fränkischer Mozart, also je nachdem, wohin man ihn verorten möchte. Ist er in Franken, in Miltenberg geboren, was ja auch wieder Unterfranken ist. Also muss man schon unterscheiden, ja. Bayern ist ja auch nicht gleich Bayern, ja. So. Auf jeden Fall habe ich Kraus' Werke einspielen können. Das sind reine Rundfunkproduktionen mit dem Bayerischen Rundfunk in meiner Heimatstadt Nürnberg eingespielt worden vom Studio Franken. Und ich möchte also hier nochmal einfach von meinem Dorf schwärmen, in dem ich wohne. Ich wohne mit Liebe auf dem Land und ich denke wahrscheinlich in einem der schönsten Dörfer Mittelfrankens in Weißenbach am sogenannten Klatzenstein. Da ist meine Mutter groß geworden. Mein Urgroßvater hat dort 1912 eine Blockhütte mitten im Wald gebaut. Da hat meine Mutter dann den Krieg auch überstanden. Und ich wohne zwar nicht in der Blockhütte, sondern in diesem wunderschönen Dorf mit einer unglaublich schönen Dorfgemeinschaft. Und ich muss sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich so nette Vermieter habe, unglaublich viel lerne, was die fränkische Küche anbelangt, was das Kuchenbacken anbelangt und Traktorfahren.
Wie?
Es wird mein nächstes Projekt in dem Sommer. Ich werde Traktorfahren lernen. Fein. Ist jetzt sicher nichts Großes, Herausragendes, aber ich möchte es unbedingt lernen. Um dann jetzt vielleicht meine Instrumente nicht mehr in meinem Renault durch die Gegend zu fahren, sondern mit dem Traktor durch die Gegend zu fahren. Nein, für die Aufnahmen, und jetzt möchte ich wieder auf den Kraus kommen, habe ich meine eigenen Flügel mitgenommen damals. Das ist also eine Kopie nach Anton Walter. Und wäre jetzt also auch ein typisches Instrument auch für Mozart, eben auch für Kraus. Und ja, vielleicht können wir da einfach mal reinhören, weil das einfach ein sehr schönes Rondo in F-Dur von Joseph Martin Kraus ist und wie gesagt eingespielt jetzt auf einem anderen Fortepiano.
Das war jetzt eine Studioproduktion und zwar aufgenommen in der kleinen Meistersingerhalle in Nürnberg für das Studio Franken. Und wir haben das Rondo F-Dur von Joseph Martin Kraus gehört mit Rebecca Maurer am Fortepiano. Rebecca Maurer ist der Studiogast heute in der Sendung zur Person. Und Rebecca, Sie haben es schon angedeutet, das war Ihr eigener Hammerflügel, und zwar eine Kopie eines Wiener Flügels von Anton Walter. Und dieser Flügel ist jetzt wann gebaut? Ungefähr um?
Der ist um 91 gebaut, also 1991 ungefähr um den Dreh rum, also ja. Mhm.
So, was ist jetzt besser, das Original oder eine Kopie? Ich kann mir vorstellen, dass die Kopie pflegeleichter ist.
Die Kopie ist ja nicht unbedingt immer. Man hat es ja an dem, wie ich vorhin erzählt habe, an dem Ruckers-Instrument. Also das hat wunderbar Le Vertigo durchgehalten. Ja, man würde jetzt keinen originalen Anton Walter durch die Gegend im Auto karren, von A nach B, um es jetzt für Aufnahmen zu verwenden.
Ja, aber die Kopie schon.
Die Kopie, also meine Kopie habe ich jahrelang auch für Konzerte mitgenommen. Ich habe auch das passende Auto dafür und muss allerdings sagen, dass ich das etwas einschränke, weil ich jetzt einfach eine Treppe im Haus habe, wo ich das Teil einfach nicht mehr so toll um die Ecke bringe und mich das auch irgendwann echt genervt hat. Also jedes Mal nach einem Konzert, alle gehen in die Kneipe, nur die Pianistin kann nicht mit, weil sie ihren Flügel einpacken muss.
So, jetzt hatten wir in unserer Sendung die verschiedensten Instrumente. Mhm. Broadwood, Flügel, Cembalo.
Italienisches Cembalo.
Italienisches Cembalo. Gibt es einen heimlichen Favoriten?
Steinway müssen Sie mich vielleicht auch noch fragen, weil das gehört ja auch doch immer noch irgendwie zu mir dazu. Wobei ich sagen muss, dass ich mich ganz explizit entschieden habe, jetzt nicht als moderne Steinway-Pianistin aufzutreten, sondern mich vor Anfang meines Studiums auch schon entschlossen hatte, ich studiere modernes Klavier, ich möchte einfach die gesamte Klavierliteratur kennenlernen, ich möchte also nicht von vornherein gleich zum Fachidioten hier herangezüchtet werden. Mir war es aber klar, dass ich mal in die historische Richtung gehen werde. Und das bedeutet allerdings nicht, dass ich nicht auch immer wieder mal Konzerte auf dem Steinway Spiel. Ich muss sagen, eins der schärfsten Kontraste in den letzten Jahren war zum einen ein Konzert auf diesem goldenen Instrument mit diesem französischen Programm und zwei Wochen später Brahms Requiem in der Fassung für zwei Klaviere und Chor auf Steinway D in der Nürnberger Lorenzkirche. Da war ich doch sehr, sehr froh, dass ich beides auch gleichzeitig studiert habe, weil man einfach lernt, ganz bewusst umzuschalten. Ja, also man muss, wenn man sich ans Cembalo setzt, andere Muskeln bewegen wie am Steinway, muss vor allem auch anders denken.
So, unsere letzte Musik kommt nochmal auf den Anfang zurück. Sie haben sich gewünscht, noch einmal ein Stück von Ihrer aktuellen CD, von der Esto-Sonate, den dritten Satz, das Finale.
Hier kommt einfach wirklich alles vor und es spiegelt alles wieder, was Haydn auch ausmacht, also was Haydns Humor vor allem auch ausmacht.
ja ein virtuoser Abschluss, musikalischer Abschluss unserer Sendung zur Person mit Rebecca Maurer. Und wir haben von Joseph Haydn den dritten Satz, Finale Presto, seiner Esto-Sonate Hoboken 1652 gehört. Ja, Rebecca, unsere Sendung ist fast zu Ende, aber ich möchte doch noch nach den nächsten Projekten fragen. Sie haben ja letzten Sommer ein überaus erfolgreiches Konzert mit den Musiciens du Louvre in Frankreich gehabt.
Ja, in Megève. Wir hatten das Eröffnungskonzert des neu gegründeten Megève Festival Savoy Truffle gestaltet. Das war schön mit Lully und Muffat, in der Kirche übrigens, in der Georg Muffat gewirkt hat, beziehungsweise groß geworden ist. Es sind sehr schöne Projekte, die anstehen, unter anderem auch mit Sir Roger Projekte, um denen es wieder um Haydn geht. Unter anderem auch mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Ja, und jetzt ein Projekt, das also ganz nahe ansteht, es wird in meiner Heimat sein, in meiner direkten Nachbarschaft am Denberger Hoftheater am 31. März, werde hier ein Gesprächskonzert Mozart und Haydn auf Reisen oder den Hintern in Lüften haltend gestalten.
Oh, spannend.
Allerdings auf dem modernen Flügel, also ich nehme meinen Flügel wie gesagt nicht mit, und es wird ein Gesprächskonzert werden. Der Erlös kommt einer Tierschutzorganisation zugute, die mir sehr am Herzen liegt.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre nächsten Projekte. Wir freuen uns auf die nächste CD. Und das war unsere Sendung zur Person. Heute mit Rebecca Maurer und Kerstin Gebel am Mikrofon.